Sie schläft nur. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, allmächtiger, ewiger, menschgewordener Gott, hält die Schlüssel der Pforten des Todes in seinen Händen. Und schon bevor er des Todes Macht brechen würde in seiner Auferstehung, muss seine Stimme die Natur auch in ihren Todesschlummer gehorchen. Für ihn ist es gleichermaßen ein Kinderspiel, einen Boten aus dem Grab, wie für uns einen Schlafenden aus dem Bett zu wecken. Weil für Jesus der Tod nur ein Schlaf ist, darum kann er sprechen: Das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Schon die Heiden waren sich dieser Beziehung zwischen Schlaf und Tod bewusst. Sie hielten sie nämlich für Geschwister. Und wir tun wohl daran, an diesem Gedanken festhaltend, den Tod unter dem Bild des Schlafs zu erwägen, denn dadurch werden wir über Wichtiges gelehrt. Unter den Wahrheiten des Christentums gibt es viele, die ob ihres guten Einflusses auf die menschliche Sittlichkeit nie oft und ernst genug erwogen und tief genug beherzigt werden können. In unserer christlichen Welt, wo der menschliche Körper angebetet, beweihräuchert wird, denn dieser Körper soll sich ja alle Zeit ergötzen, er soll gesund und stark sein und immer jung und dynamisch scheinen, wofür kein Opfer zu groß ist, ja, in dieser gleichermaßen Glaubens- wie Realitäts- und vernunftfremden Welt hat man auch eine solch große Wahrheit vergessen, die sogar vom bloßen Menschenverstand erkannt werden kann: die Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Wird diese aber vergessen, so verliert die Tugend ihre Stütze, die Hoffnung ihre Nahrung und das Herz seinen Ruhepunkt. Wenn es sich aber der Christ zur Gewohnheit werden lässt, den Tod unter dem Sinnbild des Schlafs zu sehen, so werden wir über diese einflussreiche, heilsame Wahrheit der Unsterblichkeit so oft belehrt, als wir uns in die erfrischenden Arme des Schlafs werfen. Da sind doch unsere Sinne gebunden, die Glieder in Ruhe. Der Mensch, egal wie laut, wie rege, wie betriebsam, wie bewegt er gewesen, wie vieles er bewegt hat, als er im wachen Zustand gewesen ist, er liegt nun stumm und still da, als wäre sein Leben fast erloschen. Denn alle unsere Kräfte, auch die der Seele, das heißt des Verstandes und des Willens, die sind im Schlaf gebunden. Daher kommt auch diese sprichwörtliche Aussage: wer schläft, der sündigt nicht. Doch es ist nur ein Schein. Die Seelentätigkeit, die geht weiter. Auch die Verbindung mit dem Leib ist nicht unterbrochen. Und dieser Letztere, der anerkennt freudig diese Tatsache der Unsterblichkeit der Seele, sobald der junge Morgen ihn wieder ins neue Leben ruft. Aber liebe Zuhörer, machen wir uns nichts vor. Für die Alten, für die Jungen, für die Guten, für die Bösen, da schlägt man nur eine letzte Stunde, wenn Herz und Atem stillstehen werden. Dann werden alle Glieder gebunden sein, bis der Wurm des Mondes sie in Staub verwandelt. In Staub verwandelt, ja, aber es wird nur der Staub zum Staub, das heißt, der Körper des Menschen. Was nicht zu Staub wird, was nicht stirbt, was fortlebt, das ist die menschliche Seele. Wie sollte diese geistige Substanz denn auch sterben? Bestandteile zerlegt. Die Seele hat doch aber keine Bestandteile, sie ist eben eine geistige, das heißt eine Substanz und damit unsterblich. Ja, diese Seele, die wird erscheinen, hintreten, sobald sie sich vom Leib getrennt hat, vor dem Richterstuhl Gottes. Wenn der Ruf des Gottessohnes in allen Gräbern vernommen wird, dann wachen alle Schläfer auf. Bis dahin ruhen sie friedlich. Nachdem aber der Leib vor Christi Richterstuhl getreten ist, da wird er an der ewigen Belohnung oder Strafe der Seele teilnehmen. Aber liebe Christen, nicht nur vom Ernst des menschlichen Lebens, von der Kostbarkeit der unsterblichen Menschenseele spricht uns der Schlaf, sondern auch von Gottes Vatergüte. Wäre es nicht eine Grausamkeit, wenn wir verurteilt wären, diese Existenz auch immer weiterzuführen? Nur jene, die nicht wirklich gelebt haben, keine echte Freude gekannt haben, weil sie Gott nicht kennen, lieben und dienen wollten, weil sie nur an der Oberfläche gelebt haben, nur diese sehnen sich danach, dass diese irdische Existenz auf Erden ohne Ende sei. Sie winseln immer noch nach immer mehr Zeit, obwohl das Menschenherz nie satt wird durch das, was durch die Sinne hineinströmt. Ist das Leben eines Menschen, der nur für sich gelebt, das heißt umsonst gelebt, nicht ein ganz sinnloses, monotones? Ja, wer wüsste das besser als der sündige, gottfremde Weltmensch selbst, der unablässig mit Lärm, Lust, Genuss den grausamen Seelenschmerz, ob seines Seelendurstes und Seelenhungers nach Gott zu betäuben sucht. Und darum, liebe Christen, fordert uns der Apostel auf, sucht, was oben ist, wo Christus ist, zur Rechten Gottes. Was oben ist, habt im Sinn, nicht was auf Erden. Jesus allein, gekannt, über alles geliebt und auf ewig geschaut, kann die rastlose Menschenseele zur Ruhe bringen, kann ihr die begehrte Freude verschaffen. Denn nur für diese Gottesfreundschaft sind wir erschaffen worden. Die Hehre Gottesmutter, die ihre Liebe nie und auch nicht mal ein einziges Verlangen ans Geschöpf verschwendete, weil ihr unbeflecktes Herz alle Zeit Gott gehörte, sie stehe uns Sündern bei, dass unsere unsterblichen Seelen von einem brennenden Gottesdurst erfüllt seien. Denn nur er bringt uns höchstes Glück, wahre Freude für Zeit und Ewigkeit. Und wo es in der Seele so brennt, da kann man getrost mit dem Psalmisten sprechen, gleich wie der Hirsch verlangt nach Wasserseen, gleich wie der Hirsch verlangt nach Wasserquellen, so verlangt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem starken, lebendigen Gott. Wann werde ich hinkommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.